Ende des Johannesevangeliums, am Ende der Berichte über Jesus steht, am Ende der Osterberichte. Wer es glaubt, wird selig. Steht wirklich so. Am Ende der Osterberichte und damit am Ende der ganzen Berichte über Jesus steht, wer es glaubt, wird selig. Danach kommt nur noch ein Schlusswort von Johannes und dann kommt nochmal ein Nachtrag in Kapitel 21 mit einem weiteren Bericht, der dann etwas später geschehen ist, wo Jesus den Jüngern nochmal erschienen ist. Ich denke, die meisten kennen diese Redewendung, wer es glaubt, wird selig. Und ich glaube auch, ihr wisst, wie es gemeint ist, nämlich, das bedeutet ja so viel, das glaubt keiner. Das glaube ich nicht. Im Internet tauchen ja immer wieder mal Meldungen auf, wenn so ein neues iPhone rauskommt, du musst da und da klicken, die ersten 1000 werden verschenkt, musst nur klicken, dann bekommst du ein neues iPhone geschenkt. Was sagt ihr dazu, wenn ihr sowas lest? Wer es glaubt, wird selig, ne? Diese Redewendung geht auf die Bibel zurück. Nämlich aus Markus 16, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Steht interessanterweise auch am Ende der Berichte über Jesus. Das ist schon komisch, ne? Also es heißt, Markus und Johannes beenden ihre Berichte von Jesus mit der Aussage, wer es glaubt, wird selig. Warum steht das da und wie ist das zu verstehen? Sicher nicht im Sinne wie unsere Redewendung, nur ist ja lächerlich. Genau zitiert steht dort, glückselig sind die, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Und das hat Jesus zu dem Thomas gesagt, der als der ungläubige Thomas in die Geschichte eingegangen ist. Und in dieser Aussage, und das ist wirklich die letzte Aussage aus dem Mund Jesu, und dann kommt das Schlusswort. Das heißt, dadurch, dass Johannes diese letzte Aussage aus dem Mund Jesu da platziert hat, am Ende seiner Berichte, ist das sozusagen schon der Übergang zu uns. Das sagt also Jesus nicht mehr nur zu diesem Thomas, sondern da hat Johannes schon uns, die Leser, im Blick. Das heißt, da werden wir schon angesprochen. Denn daran kommt direkt das Schlusswort des Evangeliums. Auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Und damit schreibt Johannes, es gibt gute Gründe für den Glauben. Und es geht einem nicht darum, einfach naiv und blind zu glauben. Johannes schreibt, dieses Buch, was ich euch jetzt geschrieben habe und was ihr jetzt in der Hand haltet, das liefert euch gute Gründe für den Glauben. Wir hatten letzten Freitag unser Gesprächsforum genau zu diesem Thema Glaube und Denken. Unter dem Motto, ich denke, also bin ich hier falsch. Da sagte Professor Clausen, Glauben und Denken, das ist kein Widerspruch. Im Gegenteil, Gott hat uns einen Verstand gegeben und er möchte, dass wir diesen Verstand auch im Blick auf den Glauben einsetzen. Und er sagte, wenn jemand sagt, das musst du jetzt einfach so glauben, dann sollten wir sehr vorsichtig sein. Die Bibel macht keine Denkverbote. Und für den Glauben gibt es gute Gründe. Dieser Vortrag, sehr hörenswert, der ist aufgezeichnet worden und kann am Büchertisch noch als CD bestellt werden. Und Matthias Clausen hat auch ein Buch geschrieben zu diesem Thema. Ich denke, also bin ich hier falsch. Da haben wir auch noch etliche Exemplare am Büchertisch für knapp 10 Euro. Eine lohnenswerte Investition, wer sich mit dieser Frage auseinandersetzen möchte. Glaube und Denken, kein Widerspruch. Zum Buch von Johannes weiter. Johannes schreibt also, Jesus hat noch viel, viel mehr Zeichen getan und das hier ist nur eine Auswahl. Und diese Zeichen, diese Auswahl ist aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist. Das heißt, Johannes sagt, ihr könnt jetzt glauben, ohne gesehen zu haben. Denn ich gebe euch Berichte von denen, die gesehen haben. Natürlich sind wir im Nachteil, weil wir nicht sehen. Aber er sagt, wenn ihr diese Berichte lest von denen, die gesehen haben, dadurch könnt ihr zum Glauben kommen. Das heißt, wer sich mit dem christlichen Glauben auseinandersetzen möchte, der wird in dem Evangelium gute Gründe finden. Das setzt natürlich einem erstmal voraus, dass man diesen Berichten auch vertrauen kann. Ist das glaubwürdig? Sind die echt? Das kann man. Die Schriften des Neuen Testamentes sind historisch erforscht, so gründlich und intensiv wie sonst keine antiken Schriften. Und es gibt keine antike Schrift, die so gut bezeugt ist wie das Neue Testament. Also können wir festhalten, das Neue Testament, so wie es uns vorliegt, ist als historische Schrift zuverlässig. Das sagt natürlich jetzt noch nichts darüber hinaus, über den Inhalt, ob der Inhalt zuverlässig ist. Also die Überlieferung ist es ja. Aber was ist, wenn diese Autoren, Markus, Matthäus, Johannes, wenn die da ein bisschen gemogelt und Sachen erfunden haben. Natürlich weiß jeder, Jesus hat gelebt, das ist auch historisch belegt, aber wie ist das mit der Auferstehung, den Wundern und alles weiter? Ist das nicht doch eine Fälschung? Auch dafür gibt es gute Gründe, warum diese Berichte eben keine Fälschung sind. Ich nenne nur mal einige. Die ersten Zeugen waren Frauen. Johannes und auch alle anderen berichten davon, dass als erstes Frauen an das Grab kamen und danach dem Auferstandenen Jesus begegnet sind. Jetzt muss man aber wissen, in der damaligen Zeit war das so, dass Frauen vor Gericht kein Zeugnis aus Recht hatten. Das heißt, sie wurden nicht als Zeugen ernst genommen. Frauen waren nicht glaubwürdig. Warum ist Jesus nicht zuerst Männern erschienen? Ich glaube, Gott hat Humor. Und er wollte damit den Männern auch was zeigen. Jedenfalls würde eine Fälschung das nicht erwähnen, dass Frauen das zuerst gesehen haben. Die Autoren haben es trotzdem getan und haben dadurch riskiert, dass man ihre Berichte dadurch nicht ernst nimmt. Das gilt auch für diese Tatsache, dass es eben 4 Berichte von der Auferstehung gibt. Man hätte auch sagen können, komm, wir einigen uns auf einen und der wird veröffentlicht. Nein, was machen sie? Sie sagen, nein, es gibt 4 Berichte. Und wenn man sich die jetzt vergleicht und anschaut, stellt man fest, da stimmt nicht alles überein in der Abfolge. Alle 4 sagen, das Grab war leer und Jesus ist auferstanden und ist leiblich begegnet. Das ist einheitlich. Aber die genaue Abfolge ist unterschiedlich. Das heißt doch, bei einer Fälschung würde man doch nicht mit solchen Unterschieden auf den Markt gehen. Und schließlich, wer wäre eigentlich bereit, für eine Fälschung sich foltern zu lassen und töten zu lassen? Spätestens da hört aller Idealismus auf. Für eine Fälschung oder für eine Lüge würde doch niemand sterben. Es gibt also gute Gründe, dass die Berichte in den Evangelien glaubwürdig sind. Und auf der Internetseite des Marburg-Instituts für Glaube und Wissenschaft gibt es zahlreiche wissenschaftliche Artikel, die eben genau das belegen, dass das Neue Testament wirklich sehr glaubwürdig ist. Also, diese schriftlichen Überlieferungen wurden aufgeschrieben, damit wir glauben können, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, dass er auferstanden ist und vor allem, dass er uns ewiges Leben geben kann. Und das war vor allem die Intention des Johannesevangeliums. Und da gibt uns jetzt Johannes interessante Details. Johannes war ja Augenzeuge und hat genau beobachtet und hat uns diese Details genannt, um diese Glaubwürdigkeit zu unterstreichen. Ein kleines Beispiel aus den Osterberichten. Nach Johannes kommt Maria Magdalena als erste alleine an das Grab und sieht, das Grab ist leer. Sie läuft zu den anderen Jüngern und sagt, sie haben den Leichnam geklaut. Das war ihre erste logische Folgerung daraus. Und dann laufen Petrus und Johannes an das Grab und beide gehen in das Grab nacheinander und schauen sich um. Und dann heißt es, Petrus verstand nichts und Johannes fing an zu glauben. Komisch. Die sind in dem leeren Grab, der eine blickt gar nichts und der andere fängt an zu glauben. Wie konnte er in diesem leeren Grab anfangen zu glauben? Und es steht dort, es war die Art und Weise, wie die Tücher dort im Grab lagen. Und das war für ihn das Indiz, dass Jesus auferstanden ist. Johannes sah also diese Tücher da liegen und er sah, dass das Schweißtuch zusammengefaltet extra lag. Und daraus zog Johannes den Schluss, hier ist keine Leiche gestohlen worden, sondern hier ist was ganz Außergewöhnliches passiert. Johannes sah das und glaubte. Am Abend dann erschien ihm wirklich auch Jesus. Aus Angst vor den jüdischen Führern hatten sie die Türen verschlossen und plötzlich stand Jesus mitten im Raum und sagte, Friede sei mit euch. Und er zeigte ihnen die Hände und die Seite. Und dann heißt es, die Jünger waren voller Freude, weil sie Jesus sahen. Jesus sprach noch mehr mit seinen Jüngern an diesem Abend. Darauf möchte ich jetzt nicht eingehen, sondern auf eine Sache, die da noch passiert ist und die Johannes wiederum sehr wichtig war. Nämlich, dass da einer nicht dabei war, der Thomas. Thomas, der auch Didymus, also Zwilling genannt wird, gehörte zum Kreis der 12. Er war jedoch nicht dabei gewesen, als Jesus gekommen war. Die anderen Jünger berichteten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er erwiderte, erst will ich selber die Löcher von den Nägeln an seinen Händen sehen. Mit meinen Fingern will ich sie fühlen und ich will meine Hand in die Wunde an seiner Seite legen. Sonst glaube ich nicht. Für viele kommt Thomas hier sehr schlecht weg und so wurde auch im Volksmund gesagt, es ist der ungläubige Thomas. Aber damit tun wir Thomas Unrecht. Man darf Thomas keinen Vorwurf machen, weil er nicht glauben kann. Denn was er fordert, haben all die anderen bekommen. Die haben gesehen, die Löcher in den Händen und die Wunde an der Seite. Das heißt, Jesus hat denen Zeichen gewährt, die Thomas jetzt fordert. Eigentlich nichts Schlimmes dabei. Warum aber hat Jesus nicht gewartet, bis der Thomas auch da ist? Oder warum ist er dem Thomas nicht extra nochmal draußen erschienen, da wo der gerade so unterwegs war, wie zum Beispiel der Maria Magdalena? Kann da eine Absicht dahinter stecken? Ich glaube nicht, dass es ein dummer Zufall war, dass der Thomas ausgerechnet nicht da war, als Jesus gekommen ist. Dumm gelaufen, Thomas, warst nicht da. Mensch, wärst du doch da gewesen. Nein, ich glaube, da steckt eine Absicht dahinter. Und wir sehen das auch gleich noch, dass das extra geschrieben ist für uns, damit wir sehen, wie geht Jesus eigentlich mit Skeptikern um. Ich glaube, Johannes hat diese Geschichte extra überliefert, speziell für Skeptiker. Und ich glaube auch, der Thomas, der hätte liebend gern geglaubt, dass Jesus auferstanden ist. Das war doch auch ein Jünger von Jesus. Der Johannes, der Thomas, das war doch kein Berufsskeptiker, die gibt es auch, ne, die alles und Jesus in Frage stellen und liefersten Argumente und sie finden immer wieder einen Grund, das zu widerlegen. Und der Thomas, der hat doch die Freude und die Begeisterung von den Jüngern gespürt. Und das hätte er auch gern gehabt, dass er gesagt hat, ich würde es auch gerne glauben. Ich hätte auch gerne diese Begeisterung. Aber ich kann das nicht glauben. Und er hatte berechtigte Zweifel an der Sache und das muss man ihm auch zugestehen. Es hätte auch wirklich sein können, dass die Jünger Halluzinationen haben. Diese dramatischen Ereignisse in den letzten Tagen, diese angespannte Situation, die Angst vor den Juden, die hätten doch kollektiv in eine Psychose stürzen können jetzt. Plötzlich erinnern sie sich dran, Mensch, da war doch was, das Grab ist leer und er hat auch immer gesagt, dass er auferstehen würde. Und dass sie sich dann so an diese Worte klammern und so reinsteigern, emotional immer weiter. Und so wird aus einem Wunschdenken dann plötzlich eine Wahnvorstellung. Also Thomas hatte berechtigt wirklich Zweifel an dieser Geschichte. Weil er sagt, wenn die jetzt alle durchdrehen, dann muss ich mal nüchtern bleiben. Gut, dass ich nicht dabei war jetzt. Dass ich mal so ein bisschen aus dem Abstand die Sache nochmal nüchtern betrachte. Thomas sah hier echt eine Gefahr. Die drehen hier durch, die machen sich was vor und am Ende stürzen sie noch ein tieferes Loch. Und vor allem, wenn die jetzt mit diesem Wahn auf die Straße gehen, die werden auch gerade weg verhaftet und eingesperrt. Also Thomas zeigt, der hat Verantwortung übernommen. Das war sehr verantwortlich, wie der mit dieser Dinge umgeht und sagt, das glaube ich nicht, das kann nicht sein, macht euch nichts vor. Und Jesus nimmt diese Zweifel ernst. Das zeigt diese Geschichte. Wir dürfen Zweifel haben. Wir müssen nicht einfach nur glauben. Thomas, das muss jetzt einfach mal glauben. Nein, Glauben und Denken gehören zusammen. Und wir dürfen auch Kriterien formulieren. Und Thomas nennt hier ganz klare Kriterien. Er sagt, ich will die Löcher in den Händen sehen, von den Nägeln. Ich will sie fühlen, nicht nur sehen, dass ich vielleicht mir das auch noch einbilde. Und ich will meine Hand in die Seite legen, in diese große Wunde. Dann will ich glauben, sonst nicht. Hier denkt einer und formuliert Bedingungen. Und das finde ich gut. Wenn das und das ist, dann will ich glauben. Und das ist nicht verboten. Im Gegenteil, Jesus lässt sich sogar darauf ein. Was müsste es sein, damit du glauben kannst? Hast du schon Bedingungen formuliert? Was müsste es sein, wo du sagst, wenn das begründet ist, dann könnte ich glauben? Hast du konkrete Bedingungen? Ich finde das gut, wenn jemand ganz konkrete Bedingungen nennt. Und ich finde das auch in Gesprächen mit Leuten wichtig zu sagen, was müsste denn sein, damit du sagst, ja, dann glaube ich. Was ich nicht mag, ist, wenn man mit seinen Zweifeln und Argumenten so im Wagen bleibt, im Allgemeinen. Es gibt so Bedingungen, die jemand formuliert, wo man merkt, der will eigentlich gar nicht glauben. Die sind so schwammig, der will sich das Ganze nur vom Leib halten. Diese Einwände sind nur ein Vorwand. Oder da scheut einer echt die Denkarbeit. Da ist einer denkfaul und will gar nicht glauben. Und hat so pauschale Dinge, Argumente, kennen Sie alle, die man immer wieder bringt, die einfach so alles von sich abprallen lassen. Das ist nicht redlich. Aber wer gut begründete Kriterien nennt und sagt, wenn das und das, dann will ich wirklich glauben. Ich glaube, darauf lässt sich Jesus auch ein. Und er bekommt auch das. Thomas nennt also gut begründete Kriterien. Er will eindeutige Beweise und er bekommt sie geliefert. Das ist das Schöne an dieser Geschichte, aber es ist auch spannend. 8 Tage später waren die Jünger wieder beieinander. Diesmal war Thomas dabei. Wieder waren die Türen verschlossen. Da kam Jesus noch einmal zu ihnen. Er trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Und dann sagte er zu Thomas, nimm deinen Finger und untersuche meine Hände. Strecke deine Hand aus und lege sie in die Wunde an meine Seite. du sollst nicht länger ungläubig sein, sondern zum Glauben kommen. Thomas antwortete ihm, mein Herr und mein Gott. Da sagte Jesus zu ihm, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Also hier wird zunächst deutlich, Jesus nimmt unsere Zweifel ernst. Wir dürfen unsere Zweifel formulieren und Jesus lässt sich darauf ein. Thomas bekommt Beweise, eindeutige Beweise. Thomas sieht die Löcher in den Händen und er braucht sie erst gar nicht mehr anzufassen. Das reicht ihm schon, was er da sieht. Und jetzt können wir hier was Interessantes beobachten. Was passiert, wenn ein zweifelnder Mensch plötzlich eindeutige Beweise bekommt? Was würde passieren, wenn du einen eindeutigen Beweis bekommst? Zum Beispiel ein Wunder oder zum Beispiel Jesus, der hier in unserer Mitte ist, wäre plötzlich sichtbar. Was würde dann passieren, wenn du eindeutige Beweise bekommst? Thomas kann nur noch sagen, mein Herr und mein Gott. Das passiert, wenn Gott sich mit Beweisen offenbart. Thomas bleibt gar nichts mehr anderes übrig, als zu sagen, mein Herr und mein Gott, und damit unterwirft er sich diesen Gott. Thomas hat erkannt, Jesus ist wirklich Gott. Das haben übrigens die anderen noch nicht so ganz durchschaut. Er sagt, Jesus ist Gott und er sagt auch, mein Gott, dem ich mich jetzt unterwerfen muss. Das passiert, wenn Gott sich eindeutig mit Beweisen offenbart. Jetzt frage ich, möchtest du das? Was wäre, wenn Jesus jetzt wirklich hier im Saal sichtbar würde? Wir würden Jesus sehen, so wie ihn zum Beispiel Johannes auf der Insel Patmos gesehen hat, Jahrzehnte später, der alte Johannes, als er wie tot vor Jesus niedergefallen ist und ihn angebetet hat. Oder wie Paulus vor Damaskus, der hat ja nur ein helles Licht gesehen, aber die Stimme gehört. Auch Paulus fiel nieder und musste akzeptieren, das, was er bislang geleugnet hatte, Jesus ist wirklich Gott. Und er musste vor diesem Gott niederfallen. Ihm blieb angesichts dieser gewaltigen Erscheinung gar nichts anderes übrig. Jetzt habe ich mich gefragt, warum macht Jesus das eigentlich nicht immer so? Das würde uns doch vieles erleichtern. Wenn er so zwischendurch mal erscheint, bums, dann haben wir es. Da brauchen wir keine Diskussionen, keine Predigten mehr. Jetzt macht das Jesus aber nur in Ausnahmefällen, wie bei Paulus oder hier bei Thomas. Ich glaube, Jesus macht das deshalb, weil wenn wir Beweise hätten, dann hätten wir keine Wahl mehr. Beweise würden uns dazu zwingen, Jesus als Gott anzuerkennen. Wir könnten gar nicht anders. Die Beweise würden uns zwingen, dass wir uns jetzt diesem Gott unterwerfen müssen. Und das ist nicht Gottes Art. Das will Gott nicht, dass wir gezwungenermaßen glauben. Oh, da glaube ich halt. Am Ende der Zeit, da wird es kommen. Wenn Jesus wiederkommt, um die Menschheit zu richten, dann wird genau das passieren. Dann werden alle Menschen auf die Knie niederfallen und diesen Gott als Gott anerkennen. Und ich glaube, und davon bin ich überzeugt, dass viele das nicht mit Begeisterung tun werden, sondern mit Zähneknirschen, mit Wut im Bauch. Sie werden sich innerlich auflehnen, weil sie sich ihr Leben lang gegen diesen Gott aufgelehnt haben. Und jetzt bleibt ihnen nichts anderes übrig, keine andere Wahl. Sie müssen sich diesem Gott unterwerfen. Aber das wird erst am Ende sein. Jesus möchte uns nicht mit Beweisen zwingen. Jesus möchte nicht, dass er mit der Faust in der Tasche uns geschlagen zu geben, nein, dann bist halt doch der Auferstandene. Ja, gut. Was wäre das für ein Glaube, der durch Beweise erzwungen ist? Jesus möchte uns nicht zwingen. Er möchte nicht, dass wir angesichts erdrückender Fakten uns schließlich geschlagen geben und dann halt glauben. Und ich finde das wichtig, wenn Jesus das nicht wollte, dann sollten wir als seine Jünger das auch nicht erzwingen. Jesus macht hier beides. Er liefert wie gefordert den Beweis. Die Wirkung ist überwältigend, aber eigentlich wirbt Jesus hier im Vertrauen und sagt, Thomas, du sollst nicht länger ungläubig sein, sondern du sollst zum Glauben kommen. Sei nicht mehr ungläubig, Thomas, sondern glaube. Und das ist kein Befehl, sondern Jesus wirbt um Vertrauen. Glauben ist Vertrauen. Im Griechischen steht das gleiche Wort. Glauben, Vertrauen ist identisch, synonym. Und Jesus will uns nicht mit Beweisen erdrücken und überwältigen, sondern er möchte, dass wir vertrauen. Dass wir von Herzen vertrauen und uns nicht als Besiegte geschlagen geben. Thomas glaubte, weil er Jesus gesehen hatte und jetzt hatte er keine andere Wahl mehr. Und dann zeigt Jesus einen anderen Weg. Glückselig sind die, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Achtet einmal auf diese Formulierung. Glückselig sind die, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Warum sind sie glücklich und nicht vielleicht besser? Jesus hätte es auch anders formulieren können, dass er sagt, du glaubst, weil du gesehen hast. Besser ist es aber, wenn man glaubt, ohne zu sehen. Oder Thomas, der bessere Glaube kommt ohne Beweise aus. Oder der richtige Glaube glaubt, ohne dass man was sieht. Sagt Jesus aber alles nicht. Er sagt glücklich. Das ist nur ein großer Unterschied. Der Glaube, der ohne Beweise glaubt, ist ein glücklicher Glaube. Und genau genommen steht es auch in der Vergangenheitsform. Die meisten Übersetzungen unterschlagen das. Finde ich sehr schade. Die übersetzen in der Gegenwart, aber eigentlich steht es im Griechischen in der Vergangenheit. Betrachtet man diese Aussage in der Vergangenheitsform, macht man eine erstaunliche Entdeckung. Glückselig sind, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Die, die geglaubt haben, die sind jetzt glücklich. Das heißt, die, die angefangen haben zu glauben, die sind glücklich geworden. Die, die also ohne Beweise anfangen zum Glauben, die werden glücklich. Das heißt, die, die sich darauf eingelassen haben, die werden dann glücklich sein. Jesus sagt, wenn du dich darauf einlässt, wirst du glücklich werden. Wer sich darauf einlässt, wird glücklich. Das ist ein Prozess. Das ist nicht einmal, sondern das ist, da hat einer in der Vergangenheit angefangen, sich darauf einzulassen und plötzlich gemerkt, oh, das verändert ja mein Leben, ich werde glücklich. Von daher, mach das Experiment. Du hast doch nichts zu verlieren. Dass du einfach sagst, Jesus, ich will mich jetzt mal darauf einlassen. Ich möchte ja glauben. Hilf meinem Unglauben, so wie es in dieser Geschichte im Neuen Testament oder ein Vater, auch wo Jesus sagt, kannst du Glaube halten? Der sagt, ja, ich will glauben, aber ich kann nicht glauben. Hilf meinem Unglauben. Dass du sagst, Jesus, ich möchte ja glauben. Hilf meinem Unglauben. Jesus, begegne mir. Wenn es dich wirklich gibt, dann begegne mir und komm in mein Leben. Ich will das merken. Und Jesus hat gesagt, wer mich von Herzen sucht, von dem werde ich mich finden lassen. Und wer sucht, wird finden, sagt er. Und dann wirst du merken, dass du glücklich wirst. Aber du kannst es nur erfahren, wenn du dich darauf einlässt, wenn du dieses Experiment wagst. Glaube ist letztlich ein Experiment. Du wirst das merken, wenn du es gemacht hast. Das hat was mit fallen lassen zu tun. Aber dann wirst du glücklich. Wie zeigt sich dieses Glück? Im Griechischen steht wirklich glücklich. Vielen klingt das zu banal, haben sie übersetzt mit glückselig. Daraus kam dann eben dieses, wer es glaubt, wird selig. Aber eigentlich steht da nur glücklich. Und wie zeigt sich jetzt dieses Glück? Petrus schreibt das in seinem ersten Brief an Christen, die wegen ihres Glaubens verfolgt wurden. Und das waren Leute, die Jesus nie gesehen haben. Und er sagt, ihr habt ihn nie gesehen und ihr liebt ihn doch. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn auch jetzt nicht sehen könnt. Und eure Freude ist herrlich, ja grenzenlos. Wer angefangen hat zu glauben, wird glücklich. Das zeigt sich mal eine tiefen inneren Freude, die selbst vom Leid nicht verdrängt werden kann. Das zeigt sich in einem tiefen inneren Frieden. Für mich ist das vor allem auch Hoffnung. Hoffnung, da wo es nichts mehr zu hoffen gibt, da hoffe ich noch, weil ich weiß, da gibt es eine Realität, die größer ist als das. Ich erlebe Jesus in meinem Alltag. Ich höre auf seine Stimme. Ich lasse mich von seiner Kraft leiten, von der Kraft des Geistes leiten und erfüllen. Das gibt Kraft zum Leben. In diesem Sinne gilt, wer es glaubt, wird glücklich. Wer es glaubt, wird glücklich. Von daher, lass dich drauf ein. Probier es aus. Mach dich auf den Weg. Wir starten nächstes Jahr einen Glaubenskurs, Emmauskurs. Und das ist genau dieses Konzept. Mach dich mit Jesus vielleicht noch mit Freunden zusammen auf diesen Weg des Glaubens. Und am Ende dieses Weges, das ist diese Emmaus-Geschichte, da ist Jesus zwei Skeptikern und Zweiflern begegnet. Und am Ende dieses Weges haben sie ihn als den Messias, als den Christus erkannt. Mach dich auf diesen Weg des Glaubens. Amen.